Schon im Jahre 1964 erklärte der sowjetrussische Astronom V.A. Ambersumian in Erevan, Armenien: So vieles auch bei den Quasaren noch ungeklärt ist, so muss man auf jeden Fall doch überzeugt sein, dass die Kerne der Galaxien eine weit größere Bedeutung für den Entwicklungsprozess der großen Welteninseln, in Klammern Galaxien, haben, als man bisher angenommen hat. Es sieht doch so aus, als ob die Entwicklung einer Galaxis von einem Kern außerordentlich großer Masse und Dichte ausgeht. Auch die amerikanischen Astronomen Hoyle und Fowler nehmen an, dass die Kerne der Galaxien gar nicht, wie bisher als selbstverständlich angenommen wurde, aus einzelnen Sternen bestehen, sondern aus einem Megastern, eben aus einem Quasar von etwa 100 Millionen Sonnenmasse. Die Entdeckung des Quasars M82 machte das erstmals deutlich. Bereits im Jahre 1964 wurde erkannt, dass das Zentrum von Spiralnebeln, in Klammern Galaxien, nicht mehr in einzelne Sterne gegliedert ist, sondern dass dieses aus einem einzigen sternartigen Gebilde besteht. Seit dem Jahre 1982 steht laut Bild der Wissenschaft fest: Es ist jetzt gesichert, dass es sich bei den Quasaren um die Kerne weit entfernter Galaxien handelt. Der von einigen Astronomen aufgestellten, aber bisher unbewiesenen Hypothese, dass es sich bei den Quasaren um sogenannte schwarze Löcher handelt, steht folgender Tatbestand entgegen. Nach herrschender Meinung kann aus schwarzen Löchern kein Licht herausdringen. Sie können deshalb auch nicht mit Lichtteleskopen festgestellt werden. Nach Angaben in Bild der Wissenschaft, Ausgabe 4, 1982, ist aber das Licht der Quasare durch Aufnahmen am 3,6 Meter Teleskop der Europäischen Südsternwarte in Chile aufgefangen worden. Den Astronomen E. Bedlin und G. Neugebauer vom California Institute of Technology gelang es, durch ausgedehnte Ultrarotstrahlungsmessungen festzustellen, dass auch der Kern unserer Milchstraße einer Masse von 30 Millionen Sonnen entspricht. Ein weiterer Vorgang, der neuerdings auf den Zentralsonnen beobachtet worden ist, wird ebenfalls von Lorber ganz präzis beschrieben. Professor Alan Sandage machte Aufnahmen vom M82, die zeigten, dass aus dem Kern große Wolken von Gasen wild ausbrachen. Man konnte an diesem Objekt, das bisher ebenfalls fälschlich unserer Milchstraße zugeordnet worden war, deutlich einen Kern und einen langen Strahl unterscheiden, der aussieht, als würde er aus dem Stern herausgeschossen. Auch die riesige M87 im Virgo-Haufen schleudert gewaltige Protuberanzen in den Weltraum. Leuchtende Figurationen, die so lang sind wie ganze Galaxien. Laut einem Bericht der Zeit vom 21. Juli 1972 haben die Astronomen Schäffer, Cohn, Jauncey und Kellermann festgestellt, dass auch aus dem Kern der Seyfert-Galaxie 3C-120 Gaswolken ausgestoßen wurden. Die zunehmenden Beobachtungen lassen bei vielen Astronomen keinen Zweifel mehr offen, dass im Kern der Galaxien, das heißt in den riesigen Zentralsonnen, neue Materie geschaffen wird. Wiederum standen die Astronomen vor einer neuen Situation und viele wussten das Phänomen nicht zu deuten. Manche glaubten, es handle sich um eine Nova, obwohl Nova-Ausbrüche nur einige Stunden oder höchstens wenige Tage andauern. Andere hielten die Vorgänge für Kettenreaktionen explodierender Sterne. Diese Theorie hat der Astronom D. Sidney van der Berg nach genauen Untersuchungen zurückgewiesen und aufgrund von Fotografien im Kern von M82 die Ansicht vertreten, dass die Expansion der Materiewolken aus dem Strahlungsdruck sehr heißer und großer Sterne resultiert. Dort werden also die registrierten Schwerkraftwellen in der Hauptsache ausgelöst. In einem Bericht aus dem Jahre 1970 wurde betont, Es könne als gesichert angesehen werden, dass im Kern der Galaxien ungewöhnliche kosmische Veränderungen stattfinden. Vielleicht finden hier auch Sternerzeugungsprozesse statt. Für Ducrow steht eindeutig fest: Die Sterne schleudern also in verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung und in unterschiedlichem Rhythmus Materie in den Weltraum. Ebenso erklärt von der Osten-Sacken: Es kann angenommen werden, dass in Kernnähe Sonnen entstehen. Diese Ansichten stimmen genau überein mit den Kundgaben der Neuoffenbarung. Jakob Lorber berichtet über diese Vorgänge und beschreibt sie als die Geburt von Sonnen aus dem Körper der Zentralsonnen, in Klammern Quasare, wie folgt: Auf dieser ungeheuren Sonne brennt das allerreinste Gas, und dieses muss stets in den großen untersonnischen Gasometern in Überfülle vorhanden sein. In Klammern, von der Hölle bis zum Himmel, Band 2, 298-15. Diese Gase werden nach den Angaben Lorbers als stark glühende Bälle in die Unendlichkeit hinausgeschleudert. In irgendeiner Raumestiefe werden sie dann zu Sonnen im Gebiet einer Mittelsonne. Die Darstellung in der Neuoffenbarung deckt sich mit der von dem Astrophysiker Fred Hoyle aufgestellten Theorie des zeitlich konstanten Universums insoweit, als diese sogenannte Steady-State-Theorie eine ständige Nacherzeugung neuer kosmischer Massen unterstellt. Auch nach den Angaben von Pascal Jordan entstehen in Übereinstimmung mit den Kundgaben der Neuoffenbarung aus den ausgestoßenen Plasmawolken, in Klammern Gase, ständig neue Sterne. Lorber berichtet übrigens, dass unsere Erde nicht von unserer Sonne ausgestoßen wurde, sondern von der riesigen Urzentralsonne unserer Hülsenglobe. Wörtlich lautet die Aussage: Mit dieser Erde hat es eine höchst eigentümliche Bewandtnis. Sie gehört zwar als Planet zu dieser Sonne, aber sie ist streng genommen nicht so wie die anderen Planeten aus dieser Sonne, sondern hat ihre Entstehung ursprünglich schon aus der Urzentralsonne. In Klammern, Großes Johannesevangelium, Band 4, 106-8. In früheren Jahrzehnten war für die Astronomen die Annahme, dass die Erde aus unserer Sonne stammt, selbstverständlich. Heute besteht Klarheit darüber, dass diese Theorie unhaltbar ist. Die Wissenschaftler haben inzwischen Folgendes erkannt: Die verbreitete Meinung, die Erde bestehe aus Sonnenmaterial, ist falsch. Unser Planet ist nämlich mehr als zur Hälfte aus schweren Elementen zusammengesetzt, in Klammern Eisen, Nickel, Kupfer, Zink, Blei, Uran, die in der Sonne nicht vorhanden sind. Die Verschiedenheit der chemischen Zusammensetzung lässt es als ausgeschlossen erscheinen, dass die Erde aus einem Bruchstück der Sonne entstanden ist. Die Sonnentemperatur ist viel zu niedrig, und sie war es immer, um den Aufbau der schweren Elemente zu gewährleisten, welche den Hauptbestandteil unseres Planeten ausmachen. Die Erde entstammt sicherlich einem anderen, mindestens 10-mal größeren Gestirn. Denn nur ein Überriese entwickelt die Hitze, die notwendig ist, um 92 Elemente zu gebären, die im Naturzustand auf unserem Planeten vorhanden sind. So ist auch in diesem Fall eine ursprünglich als ganz und gar gesichert erschienene Annahme als Irrtum entlarvt und die wissenschaftliche Meinung mit der Aussage der Neuoffenbarung in Übereinstimmung gebracht worden. Die von Jakob Lorber zuletzt beschriebene Urzentralsonne unserer Hülsenglobe übersteigt hinsichtlich ihrer Größe und Lichtkraft jedes Begriffsvermögen. Nach den Angaben Lorbers ist diese Urzentralsonne identisch mit dem Stern Regulus im Sternbild des Löwen. Dieser Stern erscheint den Astronomen aber nicht als sonderlich groß und auch nicht als weit entfernt stehend. Lorber spricht dagegen von einer unberechenbar großen Entfernung. Nun, die Astronomen wissen, dass ihre Entfernungsangaben auf schwachen Füßen stehen. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten mehrfach erwiesen. Ducrot bemerkt, dass im Jahre 1960 die 10 Jahre vorher ermittelten Werte bedeutend korrigiert werden mussten, weil sie samt und sonders falsch waren. Nach der Entdeckung der Quasare ergaben sich erneut Änderungen, die diesmal geradezu umwerfend waren. Dass hinsichtlich der Entfernungsschätzungen noch alles offen ist, beweist die Erklärung von Professor Martin Schmidt, Pasadena, auf der Tagung der Astronomischen Gesellschaft im Jahre 1969 in Nürnberg. Er sagte, das Rätsel der Natur der Entfernungen der Quasare sei immer noch völlig ungeklärt. Nach 5-jähriger Arbeit bestehe nach wie vor keine Möglichkeit, die Entfernung dieser seltsamen Objekte zu bestimmen. Der Regulus wird von den Astronomen in die niedrigste 5. Klasse der Zwerge oder Hauptreihensterne, zu welchen auch unsere Sonne zählt, gerechnet. In Klammern, die Quasare sind noch nicht klassifiziert. Aber auch die Quasare, welche teils die billionenfache Leuchtkraft unserer Sonne haben, wurden ehedem als ganz unbedeutende schwache Sterne angesehen. Vielsagend ist in diesem Zusammenhang die Feststellung des Astronomen Dr. Karl Scheifers, in Klammern Sternwarte Heidelberg, dass bei der meist nur anwendbaren Farbdifferenzmethode nie gesagt werden kann, ob der unbedeutende Stern 5. Klasse nicht in Wirklichkeit ein ungeheurer Riesenstern ist. Wörtlich sagt Scheifers, man kann aus einem Farbindex nicht entscheiden, ob es sich um einen Riesenstern oder um einen Zwergstern handelt. Das macht verständlich, dass der Astronom Matthews für den Quasar 3C-48 eine Entfernung von 1 Million Lichtjahren angibt, während andere das Objekt in einer Entfernung von 5 Milliarden Lichtjahren setzen. Die Astronomen haben in den vergangenen Jahrzehnten ihre Vorstellungen von den Entfernungen der Sterne, ihrer Größe sowie hinsichtlich der Größe und des Alters des Weltalls mehrfach grundlegend ändern müssen. Und jedes Mal war die Gewinnung neuer Erkenntnisse gleichbedeutend mit einer Angleichung an die Kundgaben der Neuoffenbarung. Die Annahme, dass die Entwicklung auch in Zukunft in dieser Richtung verlaufen wird, erscheint deshalb berechtigt.